So zeichnete sich bereits Jahrzehnte vor Nationalsozialismus und Euthanasie ein Bruch mit jenem ärztlichen Ethos ab, den der Weimarer Arzt und Goethe-Freund Christoph Wilhelm Hufeland einst so ausdrückte.
Der Arzt soll und darf nichts anderes tun als Leben erhalten. Ob es ein Glück oder Unglück sei, ob es Wert habe oder nicht, dies geht ihn nichts an.
Der Kulturbruch folgte während des Ersten Weltkrieges, als in deutschen Heil- und Pflegeanstalten mehr als 140.000 Altersdemente und psychisch Kranke durch Unterversorgung, Erfrieren und Verhungern ums Leben kamen.
Während der Hungerjahre des Krieges haben wir uns daran gewöhnt, unsere Patienten an Nahrungsmangel sterben zu sehen,
bekannte der Psychiater und Klinikchef Karl Bonhoeffer anschließend.
Dennoch haben wir all das gebilligt in der Überzeugung, dass vielleicht die Gesunden dank dieser Opfer am Leben erhalten würden.
Dessen ungeachtet ging der Weg hin zur staatlich verordneten Euthanasie in Deutschland nur zögerlich vonstatten. Und so fand denn auch jene Forderung zunächst keine Resonanz, die der vor der Münchner Feldherrnhalle gescheiterte Umstürzler Adolf Hitler 1925 in seinem Buch »Mein Kampf« so formulierte:
Es ist eine Halbheit unheilbar kranken Menschen, die dauernde Möglichkeit einer Verseuchung der übrigen Gesunden zu gewähren.
8 Jahre später war Hitler an der Macht und seine Vorstellungen wurden in Deutschland Gesetz. Axel Webauer.
Am 14. Juli 1933 wurde das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses erlassen, als dessen Folge bis 1945 etwa 400.000 Menschen zwangssterilisiert wurden, wenn sie an bestimmten gesundheitlichen Beeinträchtigungen litten, die im NS-Staat als unerwünscht und als nach Möglichkeit auszurotten galten. Dazu gehörten etwa angeborene erhebliche Intelligenzmängel, psychische Erkrankungen wie Schizophrenie und manisch-depressive Störungen, aber auch Epilepsie, erbliche Blindheit und Taubheit, ja jede als schwerwiegend angesehene körperliche Missbildung.
Wir werden vielleicht eines Tages zu der Auffassung heranreifen, dass die Beseitigung der geistig völlig Toten kein Verbrechen, keine unmoralische Handlung, keine gefühlsmäßige Rohheit, sondern einen erlaubten, nützlichen Akt darstellt.
Diese Sätze hatten der Jurist Karl Binding und der Psychiater Alfred Hoche in einem 1920 publizierten Pamphlet mit dem Titel »Die Freigabe der Vernichtung lebensunwerten Lebens« geschrieben. 13 Jahre später war die Ideologie des Ausmerzens Staatsdoktrin, die von vergleichbarem Gedankengut durchdrungenen Ärzte in verantwortlichen Positionen. Damit die Schwelle zum staatlichen Morden überwunden wurde, bedurfte es, wie schon 25 Jahre zuvor, des Ausnahmezustands eines neuerlichen Krieges. So ließ Hitler nach dem Überfall auf Polen am 1. September 1939 nur wenig Zeit verstreichen, bevor er per Führerermächtigung die Erlaubnis zur Gnadentötung unheilbar Kranker gab.
Die Bilanz bei Kriegsende: weit mehr als 200.000 in deutschen und österreichischen Heil- und Pflegeanstalten durch Todesspritzen oder Vergasen ermordete Kranke und Behinderte.
Es ist unfassbar, was von Menschen an Mitmenschen vorgenommen wurde,
notierte die Ärztin und Prozessbeobachterin Alice von Platen im Dezember 1946 während des Nürnberger Ärzteprozesses, bei dem einige der Hauptverantwortlichen zur Rechenschaft gezogen wurden.
Doch eines steht fest: Das ist geschehen, ist in unserer Mitte geschehen.